Ja, wir grüßen uns auch zur zweiten Stunde. Schön, dass ihr da seid oder noch dazugekommen seid. Weil nicht alle die letzten drei Predigten mitbekommen haben über Jona, gehe ich jedenfalls von aus, machen wir einen kleinen Rückblick und eine kleine Zusammenfassung der ersten drei Kapitel. Gott gibt Jona, der ein Prophet war, einen Auftrag, und zwar den Auftrag, zur assyrischen Großstadt Ninive zu gehen, ungefähr 800 Kilometer nordöstlich von Israel gelegen, und er sollte dort gegen diese Stadt predigen, so formuliert Gott es, also eine Gerichtsbotschaft weitergeben. Jona hat sich zunächst geweigert, das zu tun. Über die Gründe kommen wir nachher nochmal drauf, woran es gelegen haben könnte. Und er macht sich genau in die entgegengesetzte Richtung auf den Weg. Er möchte nach Spanien, nicht in Urlaub, sondern einfach weit weg. Und er möchte vor allem weit weg von Gott. Er bucht ein Ticket und fährt mit dem Schiff nach Südspanien, beziehungsweise er möchte es. Gott kriegt das alles mit und wir lesen davon, dass er einen Sturm aufs Meer schickt, genau da, wo Jona unterwegs war. Und ihr erinnert euch sicher, dass das Boot, das Schiff in Seenot geriet und dass die Besatzung gegen den Sturm angekämpft hat, aber zum Schluss hilft alles nichts und man wirft Jona aufgrund seines eigenen Ratschlages über Bord, weil er genau weiß, dass er das Problem ist in der ganzen Geschichte. Und als Jona im Meer versinkt, hört der Sturm auch sofort auf. Jona allerdings wird gerettet auf ungewöhnliche Art und Weise, nämlich von einem großen Fisch, den Gott dorthin bestellt hatte. So wird es formuliert. Und im Bauch dieses Fisches, der ihn nämlich verschluckt, im Bauch dieses Fisches bleibt Jona 3 Tage und 3 Nächte. Wir haben in Kapitel 2 davon gelesen, seine Gebete, die er zu Gott gesprochen hat in dieser Zeit, haben festgestellt, dass er auch innerlich eine Umkehr erlebte. Und nach diesen 3 Tagen und 3 Nächten spuckt der Fisch ihn wieder aus an Land. Und Gott gibt ihm exakt denselben Auftrag noch einmal. Davon handelt dann Kapitel 3. Und diesmal geht Jona, er hat gelernt, aus dem sollte man zumindest meinen, was er erlebt hat, und er geht zur Stadt, zur großen Stadt Ninive und predigt dort das Wort Gottes. Und das Wunder geschieht. Die Menschen kehren um zu Gott. Sie tun Buße, wie die Bibel das formuliert. Sie kehren um von ihren bösen Wegen und wenden sich Gott zu. Das war die Geschichte bisher, die wir hatten. Und wir hatten geendet mit Kapitel 3, dem letzten Vers, und damit starten wir heute. Damit haben wir einen ganz guten Übergang. Ich lese nochmal Jona 3, Vers 10. Gott sah ihre Taten, also das bezieht sich auf Ninive und die Menschen dort, Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Wir hatten uns beim letzten Mal ein paar Fragen gestellt, über die wir kurz nachgedacht haben. Und die letzte Frage, die wir uns gestellt hatten, war, ändert Gott seine Meinung? Ist er vielleicht wie so ein Fähnchen im Wind? Denn vorher hat er gesagt, er will diese Stadt vernichten. Und jetzt sagt er, er tut's doch nicht. Wie ist das? Ändert Gott seine Meinung? Ist er vielleicht abhängig von unseren Taten oder unseren Handlungen? Ist er vielleicht wankelmütig in dem, was er beschließt? Wir haben gesagt, nein, das ist nicht so. Obwohl Gott anders handelt, als er es ankündigt, aber weil Gott ewig ist, hat er von der Reaktion der Menschen in Ninive gewusst. Und sein Plan der Rettung steht. Es ist letztendlich genau dasselbe wie bei dir und mir, wie in unserem Leben auch. Gott hat gesagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist ein feststehender Grundsatz. Und doch geht dieser Satz weiter. Das Geschenk, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. So schreibt Paulus in Römer 3. Und genau das ist das, was wir hier auch finden. Der Grundsatz Gottes, Gericht für Sünde, steht. Aber wenn Menschen umkehren zu ihm, Buße tun, dann handelt Gott in Gnade. Und das ist das Schöne, was wir bei Gott immer wieder beobachten. Aus menschlicher Sicht könnte man meinen, ja, Gott hat hier irgendwie seine Meinung geändert. Nein, hat er nicht. Er hat auch nicht bereut, was er vorher gesagt hat. Aber aus seiner Perspektive ist es eine souveräne und logische Reaktion auf die Herzensänderung der Menschen in Ninive. Zur Rettung sind Buße und Glauben Voraussetzung. Auch das zieht sich durch die ganze Heilige Schrift. Buße, das heißt so viel wie Umkehr, ist ja ein altes Wort, was wir kaum noch benutzen. Umkehr von einem falschen Weg und einen neuen Weg einschlagen. Und Glauben, das heißt Gott das Vertrauen aussprechen, Gott das Vertrauen geben und das annehmen, was er in seinem Wort sagt. Und die Menschen in Ninive, sie taten Buße und glaubten. Das haben wir in Kapitel 3, Vers 5 gelesen. Wenn Kapitel 3, Vers 10 uns einen Blick in Gottes Herz tun lässt, und ich meine, das wäre so, wir können hier sein Wesen, seine Art erkennen, dann ist Kapitel 4, Vers 1 ein Blick in unser menschliches Herz. Und damit wollen wir jetzt weitermachen und das vierte Kapitel lesen und einmal schauen, wie die Geschichte weiterging. Vielleicht noch als kleine Randbemerkung, wenn Hollywood diese Geschichte geschrieben hätte, dann wäre hier Ende. Ein wunderschönes Ende, oder? Eine ganze Stadt kehrt um zu Gott. Eine Predigt, wie sie wahrscheinlich erfolgreicher, wenn wir das so sagen dürfen, nie gewesen ist in der ganzen Menschheitsgeschichte. Ich wüsste jedenfalls keine. Dann wäre jetzt hier Schluss. Aber die Bibel ist nicht Hollywood, sondern die Bibel zeigt uns, wie wir sind. Und auch ein Jona wird beschrieben, wie er ist in seinem Herzen. Und ich würde uns wünschen, dass wir diesen Blick, den wir jetzt in Jonas Herz tun, dass wir ihn auch in unser eigenes Herz tun. Weil die Bibel ist grundehrlich und Gott ist Wahrheit und Gnade, alles in einem. Gut, lesen wir Kapitel 4. Es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte. Und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Da bestellte Gott der Herr einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm. Beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig, bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer rechten und ihrer linken und eine Menge Vieh? Ja, was ist los mit Jona? Darüber wollen wir nachdenken. Man mag ja meinen, da hält ein Prophet eine Predigt. 3 Tage lang hat er gepredigt in der Stadt, die große Stadt. Wir haben letztes Mal uns das ein bisschen angeschaut, wie groß diese Stadt war, gigantisch. Er predigt 3 Tage die Botschaft von Gott und die Menschen kehren um. Vom König bis zum Geringsten in der Stadt kehren sie um. Und Jona wird zornig. Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Es ist unser Herz, das uns hier gezeigt wird. Wörtlich übersetzt, habe ich nachgelesen, bedeutet das, also dieser erste kleine Satz, die Elberfelder schreibt, es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Wörtlich übersetzt heißt es, es missfiel Jona mit großem Missfallen und es entbrannte ihm der Zorn. Also schon eine sehr krasse Aussage, die hier getroffen wird über Jona. Mich so gefragt, bin ich im falschen Film gelandet? Also was ist hier geschehen? Dieser Mann, warum reagiert er so? Was könnten die Motive für seinen Zorn gewesen sein? Dafür, dass er sich nicht gefreut hat? Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es so, dass er sich jetzt dachte, dann bin ich als Prophet ja unglaubwürdig. Ich habe Gericht verkündet und es tritt nicht ein. Vielleicht hat das so ein bisschen an seinem Ego gekratzt. Das könnte eventuell ein Grund sein. Das führt uns auch zu der Frage, war die Botschaft, die er predigte, vollständig gewesen? Hat er die Wahrheit hat er verkündet? Hat er die Gnade ausgelassen? Hatte er vielleicht den Auftrag auch zu sagen, kehrt um und ihr werdet gerettet? Wir wissen es nicht. Man kann so ein bisschen spekulieren und versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Das Zweite, die Assyrer waren definitiv die Feinde Israels. Assyrien war das damalige Weltreich, militärisch gesehen ein sehr grausames Volk. Und es waren definitiv die Feinde Israels. Man lag im Krieg miteinander. Und wahrscheinlich gönnte er den Feinden eine solche Umkehr und Rettung nicht. Das ist gut möglich. Aber ich habe mal von Jona weggeblickt und mich selber versucht zu hinterfragen. Vielleicht tust du das auch mal. Gibt es sowas auch in unserem Leben? Könnte es sowas geben? Gibt es Menschen, denen ich Gottes Barmherzigkeit nicht gönne? Vielleicht Menschen, die mir unsympathisch sind, vielleicht wo ich schon mal Stress hatte, wo ein schwieriges Verhältnis besteht. Und ich denke mir in meinem tiefsten Inneren, nee, also, die haben es nicht verdient. Könnte das sein? Ungläubige Menschen, vielleicht aber sogar auch Gläubige, denen ich den Segen Gottes nicht wünsche. Es wäre schlimm, wenn das so ist. Lasst uns ehrlich prüfen. Und wenn wir so etwas finden in unserem Herzen, dann bringen wir es dem Herrn und bringen es in Ordnung. Denn Gottes Gnade ist für alle Menschen, für restlos alle, auch für die unsympathischsten Menschen dieses Globus, denen wir sonst was an den Hals wünschen würden. Und da begegnet uns ja manches, wenn wir in die große Politik schauen oder wie auch immer. Gottes Gnade ist für jeden. Barmherzigkeit ohne Verdienst. Und so wie Gott mich angenommen hat, der ich nicht besser bin als die Menschen von Ninive, so möchte Gott jeden Menschen annehmen. Wer sind wir, dass wir über andere richten wollten? 4 Vers 1 gibt uns übrigens auch einen Hinweis darauf, und jetzt kommen wir mal zu Kapitel 1 kurz zurück, warum Jona damals weggelaufen ist, ganz am Anfang. Er sagt das ja hier. Ich lese nochmal. Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Weshalb floh er? Weil er wusste, dass Gott ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Und es zeigt uns ja, dass er diesen Erfolg oder dieses Ergebnis seiner Botschaft nicht wollte. Er wollte im tiefsten nicht, dass die Menschen umkehren dort in Ninive. Ja, er kannte seinen Gott gut, der Jona. Aber die Schlüsse, die er daraus zog, die waren grundfalsch. Jona betet. Er betet und er denkt plötzlich wieder, der Weg, den ich damals eingeschlagen habe, ganz am Anfang, das war doch richtig. Es war doch gut zu fliehen. Wie schade, dass er das, was er in Kapitel 2 erlebt hat, diese 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches, dass er es anscheinend alles schon wieder vergessen hat. Aber sind wir so nicht? Wie oft merke ich das auch in meinem Leben, dass ich Erfahrungen, die ich vor irgendeiner Zeit mal gemacht habe, so schnell vergesse und manchmal wieder bei Null starten muss? Mir kam etwas in den Sinn, was wir neulich in der Bibelstunde uns angeschaut haben, in Matthäus 7. Wenn ihr mögt, schlagt das mal auf. Matthäus 7 und wir lesen mal die ersten 5 Verse. Matthäus 7, Abvers 1. Der Herr Jesus sagt es seinen Jüngern: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen: Erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Ist es so, dass Jona einen Balken im Auge hatte? Es scheint so. Ja, er sah die Verkehrtheit der Menschen in Ninive und war doch selber nicht besser. Und ich fand das sehr ernst, das Reden Gottes, damals in Matthäus, als wir diesen Text hatten, weil das ist das, was wir tun müssen. Wir müssen auf uns selbst schauen und schauen, was liegt bei mir im Argen, und nicht Geschwister oder andere Menschen richten. Das wäre so wie der Balken im eigenen Auge. Und Jona hatte das irgendwie noch nicht gemerkt. In Vers 3 wiederholt Jona diese Bitte, dass er gerne sterben möchte. Das ist schon übel, oder? Dass er sagt, ich möchte lieber sterben, als zu sehen, dass diese Menschen, dass diese Stadt in Ordnung kommen. Das ist ganz, ganz übel. Wisst ihr, wir vergleichen jetzt mal diese beiden Gebete von Jona. Das Gebet in Kapitel 2 und dieses kurze Gebet, das er hier spricht. Wollen wir uns das mal kurz anschauen? Wir vergleichen mal diese beiden Gebete, Kapitel 2 und dieses kurze Gebet hier in Vers 3. Es kommt mir so vor, dass das beste Gebet, wenn man das so sagen darf, das Jona gesprochen hat, das hat er am schlimmsten Ort gesprochen, wo er überhaupt jemals gewesen ist, im Bauch des Fisches. Da, wo es ihm so richtig schlecht ging. Da war unser Eindruck, Jona hat es irgendwie ein Stück begriffen und er ist umgekehrt zu Gott. Und das schlimmste Gebet, nämlich, lass mich sterben, ich will das alles hier nicht, ich möchte auch nicht, dass die Leute hier, dass denen geholfen wird, das spricht er eigentlich am schönsten Ort, nämlich in der Stadt, wo 120.000 Menschen plus Erwachsene umkehren zu Gott. Was für ein Gegensatz. In Kapitel 2 betet Jona aus zerbrochenem Herzen, wo er einfach nicht mehr weiter wusste, wo er alles Gott übergeben hat. Und hier betet er aus einem zornigen Herzen. Und da kann nicht viel Gutes bei rauskommen. In Kapitel 2 betet er um Rettung, um seine eigene Rettung. Und hier betet er um seinen eigenen Tod. Was für ein Unterschied in diesen Gebeten. Wir gehen weiter zu Vers 4. Wie reagiert Gott? Er stellt eine Frage. Ist dir schon mal aufgefallen in der Bibel, dass Gott ganz viele Fragen stellt? Er hätte ja auch den Zeigefinger heben können und den Jona belehren können. Aber er stellt einfach eine Frage und das finden wir sehr oft bei Gott. Das finden wir übrigens auch sehr oft bei Jesus Christus, wenn er Menschen begegnet, dass er ihnen Fragen stellt. Warum tut er das? Warum tut das Gott hier bei Jona? Warum fragt er ihn, ist es richtig so, was du hier sagst, Jona, so wie du hier handelst und reagierst? Fragen bringen uns zum Nachdenken. Und deshalb ist es eine gute Sache, dass wir uns Fragen stellen lassen, dass wir vielleicht auch in Gesprächen mit anderen Menschen einfach Fragen stellen und dass wir es auch zulassen, dass Gott uns hinterfragt. Weil wir dann nachdenken müssen und Dinge vielleicht auch selber verstehen und offenlegen. Nun, Jona antwortet nicht, das heißt doch, er antwortet schon, er geht einfach weg. Er antwortet nicht verbal, aber das Weggehen ist natürlich auch eine Art Antwort. Er geht raus aus der Stadt, er geht nach Osten, um irgendwo einen Platz zu finden, wo er die Stadt gut beobachten kann. Was auch immer er wollte, vielleicht wollte er schauen, wie Gott die Stadt doch noch zerstört oder überhaupt, wie es weitergeht. Das wissen wir nicht, aber er sagt Gott nichts. Vers 6. Da bestellte Gott einen Rizinus, so haben wir hier im Text gelesen. Er ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf war, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Ein Rizinus ist ein Strauch, der bis zu 3 Meter hoch werden kann, habe ich gelesen, und der recht schnell wächst. Also man kann fast zugucken, was der am Tag für Längenwachstum hat. Große Blätter, die natürlich dann schönen Schatten spenden, und einen solchen Strauch lässt Gott hier wachsen. Interessant dann wieder die Formulierung, euch ist das bestimmt auch direkt aufgefallen beim Lesen, da bestellte Gott, der Herr, einen Rizinus. Es ist das 7. Wunder im Jona-Buch. Also das 6. Wunder ist, dass die ganzen Menschen umkehren zu Gott. Und das ist garantiert ein Wunder. Also wenn ein Mensch umkehrt zu Gott, ist es schon ein ganz, ganz großes Wunder, geschweige denn eine ganze Stadt. Und hier ist das 7. Wunder, das uns beschrieben wird in diesem Buch. Und der Begriff bestellte, der zeigt uns wieder Gottes Größe. Bestellte heißt so viel wie, er machte es, dass es wurde. Psalm 33, Vers 9. Er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Das wird von Gott gesagt. Er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Wisst ihr, das sind Dinge, die für den Schöpfer überhaupt kein Problem sind, einen Strauch mal eben wachsen zu lassen. Er bestellt das und dann wird es. Das ist sein Wesen. Er ist Gott. Er ist Schöpfer. Vers 7. Am nächsten Tag, also Jona freut sich natürlich über diesen schönen Strauch mit Schatten und seiner Hütte, kommt da ein bisschen Urlaubsfeeling auf. Und dann sitzt er da und am nächsten Tag bestellt Gott einen Wurm. Den habe ich euch auch mitgebracht. Das ist das 8. Wunder. Das 8. Wunder, ein Wurm. Weil wir nicht wissen, was es für einer war, habe ich den mal hier genommen. Der sticht den Rizinus, der knabbert seine Wurzeln an und der Strauch, er verdorrt. Und wieder bestellt Gott. Er ist Schöpfer, es ist kein Problem. Und wir machen direkt weiter und gehen in Vers 8, denn da bestellt Gott wieder was. Und das ist das nächste Wunder. Es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Was für eine Abfolge. Erst wächst dieser Strauch, dann kommt der Wurm und jetzt kommt noch ein sengender Ostwind. Dort in der Gegend, wo es ohnehin schon muckelig warm ist, das 9. Wunder. Ich habe so gedacht, welche Mühe macht Gott sich mit Jona? Unfassbar. Warum tut er das alles? Weil er diesem Propheten eine Botschaft mitgeben möchte. Weil der Prophet, der eigentlich alles wusste über seinen Gott, und das haben wir gemerkt, sein Gottesbild, das war richtig gut. Er wusste, es sei ein gnädiger und barmherziger Gott. Aber er hat noch nicht verstanden, was das für ihn persönlich bedeutete. Und das möchte Gott ihm beibringen. Das möchte Gott ihm sagen. Weißt du kannst noch so viel wissen über Gott. Wenn du es nicht für dein Leben persönlich in Anspruch nimmst, nützt es dir überhaupt nichts. So wie bei Jona. Dann nützt es uns überhaupt nichts. Alles steht Gott zur Verfügung und er setzt auch alles ein hier. Ob es Naturgewalten sind, also dieser Ostwind oder Kapitel 1, der große Sturm. Ob es große Tiere sind, der große Fisch, der einen Menschen verschlucken kann. Oder Kleinstlebewesen, ein Wurm, der irgendwo kaum zu sehen ist. Oder auch Pflanzen, der Rizinus, alles kein Problem. Und so ist es auch heute noch. Gott wirkt auch in deinem Leben durch große Dinge und durch kleine Dinge. Alles nutzt Gott und setzt es ein, um dir Dinge deutlich zu machen für dein Leben. Und das ist unser Gott. Welche Mühe für einen einzelnen Mann. Wunderbar, dass Gott so ist. Schauen wir also genau hin in unserem Leben, was uns widerfährt und was geschieht, und entdecken wir Gottes Spuren. Und ich bin fest davon überzeugt, das, was uns begegnet, das hat Gott zugelassen, allemal oder sogar bewusst hingeschickt. Gott redet auf vielerlei Art und Weise, durch kleine Dinge und große Dinge. Und alle gehorchen Gott, das ist ja auch auffällig, ne? Der Sturm, der Fisch, die Einwohner Ninives, der Rizinus, der Wurm, der Wüstenwind, nur Jona nicht. Alles gehorcht Gott, nur Jona nicht. An diesem Punkt ist er noch nicht. Vielleicht war sein theologisches Fachwissen nur Kopfwissen. Und das wäre schade, wenn das auch bei uns so wäre. Noch ein Gedanke. Wie verhalten wir uns eigentlich, wenn die Sonne mal wieder kräftig sticht, wie das hier gesagt wird? Ich finde es eine wunderbare Formulierung. Die Sonne sticht. Wir kennen den Sonnenstich. Und wenn die Sonne sticht, dann ist es was, was unangenehm ist. Das haben wir ja dieser Tage auch erleben können, ne? Wenn es so einfach heiß ist und die Sonne knallt noch auf den Schädel. Es gibt Situationen auch in unserem Leben, wo nicht alles glatt läuft. Die kennst du wahrscheinlich genauso gut wie ich. Und wo es uns vorkommt, dass wir wie in so einem Backofen sitzen und dann knallt die Sonne noch zusätzlich drauf. Jona reagierte sehr missmutig, zornig, er schmollte, er war beleidigt und was wir alles finden hier an Reaktionen bei ihm. Wie ist das, wenn das bei uns so ist? Wenn Dinge mal nicht so laufen, wie wir es gerne hätten, machen wir Gott Vorwürfe, wie Jona hier? Oder überlegen wir mal, und das hätte ich mir so sehr gewünscht von Jona, dass er mal überlegt, warum passiert das jetzt eigentlich? Nicht diese Selbstbeschau, ich armer, mir geht's schlecht und alles Elend dieser Welt trifft mich mal wieder hier, sondern dass er mal fragt, warum ist es eigentlich so? Möchte Gott mir vielleicht etwas deutlich machen? Und diese Frage kann uns viel weiter bringen, als dass wir uns im Kreis drehen und uns nur ärgern und immer denken, ja, alles Schlechte, natürlich, mir mal wieder. Nein, Gott hat etwas vor. Und deswegen stellt Gott ihm in Vers 9 die nächste Frage. Ist es recht, Jona, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und diesmal antwortet Jona offen und ehrlich, ja, mit Recht bin ich zornig, bis zum Tod. Und jetzt kommen wir zu den letzten beiden Versen hier im Jona-Buch. Und das sind für mich die schönsten. Es ist so schön, hier einen Blick in das Herz Gottes zu tun, was uns beschrieben wird, wie Gott ist. Ich lese das nochmal. Der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh? Eine andere Übersetzung drückt es so aus. Gott spricht, du hättest gern den Rizinus geschont und ich sollte die große Stadt Ninive nicht schonen. Merken wir, dass Jona, diese Pflanze, wichtiger war als diese riesige Stadt und die Menschen, die in ihr lebten? Diese 120.000, die hier erwähnt werden, da gibt es ja diesen Zusatz, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und Linken. Und sehr wahrscheinlich bedeutet diese Formulierung, dass das wirklich Menschen waren, die noch nicht volljährig, würden wir heute sagen, also mündig waren. Und dann kämen noch die ganzen Erwachsenen dazu. Also 120.000 waren es allemal. Wahrscheinlich waren es noch die ganzen Erwachsenen dazu, wenn das Kinder, Jugendliche oder sonst unmündige Menschen waren, die hier gemeint sind. Was für eine große Schar Menschen. Und eine Staude, eine Pflanze ist Jona in diesem Augenblick wichtiger. In Lukas 19, die Bibelstelle wird euch jetzt hier kurz gezeigt, da können wir mal aufschlagen und den Herrn Jesus mal beobachten, wie auch er vor einer Stadt war und dort was beobachtet hat und was er sagt. Lukas 19, Vers 41, da heißt es, und als Jesus sich näherte und die Stadt, und das ist Jerusalem, sah, weinte er über sie. Jesus weint über Jerusalem. Und er begründet das auch, wenn er hier weiter ausführt, dass eines Tages das Gericht Gottes kommen wird, was diese Stadt zerstören wird. Jesus weint. Er weint über die Bewohner der Stadt Jerusalem, weil er weiß, sie werden nicht umkehren und Gott muss sie richten. Und das schmerzt ihn zutiefst in sein Herz hinein. Jona, er kocht vor Zorn, als er bemerkt, dass Ninives Bewohner umkehren zu Gott. Was für ein Gegensatz. Aber ich habe mich persönlich gefragt, gibt es Parallelen zu meinem Leben? Lässt es mich vielleicht auch kalt, wenn ich Tag für Tag Menschen um mich herum sehe, die ins Verderben rennen? Was bringe ich auf den Weg, um ihnen das Evangelium zu sagen? Ich bete, dass Gott mir ein Herz voller Liebe gibt, dass mir das nicht egal ist. Natürlich ist es mir nicht egal, ne? Aber bewegt es mich wirklich? Bewegt es mich wirklich? Lasst uns Gelegenheiten suchen, Menschen zum Herrn Jesus einzuladen. Interessant ist, dass das Buch Jona sowohl mit einer Aussage Gottes beginnt, als auch endet. Mit dieser Frage endet das Buch Jona. Gott ist der Tonangebende. Von Anfang bis Ende, Gott spricht, Gott handelt. Das zieht sich durch dieses Buch Jona, das zieht sich durch unser Leben, das zieht sich durch die Weltgeschichte. Gott ist der, der den Ton angibt. Und wisst ihr, er möchte zwei Dinge, und das ist aus meiner Sicht die Botschaft dieses Buches. An Gläubige gerichtet möchte er, dass wir gehorsam sind. Und an Ungläubige gerichtet möchte er retten. Er möchte retten. Und das ist sein Wesen. Und beides, Gehorsam und Rettung, ist freiwillig. Gott zwingt niemanden. Er zwingt seine Kinder nicht, gehorsam zu sein, und er zwingt auch die ungläubigen Menschen nicht, sich retten zu lassen. Beides ist freiwillig. Und wisst ihr, dass überhaupt so etwas möglich ist, dass überhaupt Menschen gerettet werden können und dass Gott sich erbarmt über dich und mich ganz persönlich, dafür musste er seinen Sohn, unseren Herrn Jesus, opfern. Das hat ihn den höchsten Preis gekostet, der überhaupt denkbar war. Da hat Gott nicht einfach was bestellt und gesagt, alles ist gut. Das ging da nicht. Jesus musste sich ans Kreuz nageln lassen. Was für ein Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes ist das. Übrigens für die, die es interessiert, die Stadt Ninive wurde trotzdem noch gerichtet. Eine Generation später. Eine Generation später kommt das Gericht über diese große Stadt und sie wird zerstört, dass sie nicht mehr wiedergefunden wurde. Das kannst du im Propheten Nahum nachlesen, die Botschaft, die dort beschrieben wird. Auch so ein kleines Buch in der Bibel. Das macht uns auch etwas deutlich. Der Glaube einer Generation reicht nicht für die nächste. Der Glaube einer Generation reicht nicht für die nächste. Jede Generation muss neu glauben. Und wenn heute Rettung geschieht, heißt das nicht, dass es morgen auch sein wird. Das ist eine bittere Erfahrung, die wir machen müssen. Aber Gott hat keine Enkel. Gott hat nur Kinder. Und so finden wir das auch in der Geschichte der Stadt Ninive. Einen letzten Gedanken möchte ich euch noch mitgeben. Und wir können mal Matthäus 12, Vers 41 aufschlagen. Den Text haben wir ja schon öfter zitiert, weil der Herr Jesus selber auf Jona Bezug nimmt. Und er spricht da von diesem Zeichen Jonas und vergleicht die Zeit, wo er im Bauch des Fisches war, mit der Zeit, wo er im Grab sein wird und so weiter. Und in Vers 41 heißt es, Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht, und damit meint er Israel, also mit diesen Menschen dort, und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jona ist hier. Und diese Formulierung, diese Aussage, die hat mich irgendwie nicht losgelassen. Mehr als Jona ist hier, sagt der Herr. Ja, er vergleicht sich mit Jona an manchen Stellen, aber er sagt, mehr als Jona ist hier. Und damit meint er sich selber, ja, und das, was geschieht durch sein Handeln. Beide waren Propheten. Jona war Prophet und Jesus war auch Prophet. Aber er war eben mehr als Jona. Er war Sohn Gottes. Wie war die Botschaft, die sie brachten? Jona predigte Strafe, Jesus predigte Gnade und Rettung. Jona starb fast wegen seiner eigenen Sünden. Jesus starb für die Sünden der ganzen Welt. Er selbst hatte keine. Mehr als Jona ist hier. Jona wirkte in einer Stadt und Jesus ist der Heiland der ganzen Welt. Nicht begrenzt auf irgendwelche Stadtmauern. Jona war ungehorsam. Beziehungsweise, wenn er denn gehorsam war, kam es nicht von Herzen. Jesus war dem Vater alle Zeit gehorsam, so wird es gesagt. Mehr als Jona ist hier. Jona liebte die Menschen nicht, zu denen er kam, um sie zu retten. Jesu Motiv zu sterben war reinste Liebe, durch und durch, wie sie größer nicht geht. Und Jona, er wartete vor der Stadt auf das Strafgericht Gottes. Jesus, er erlitt vor der Stadt am Kreuz selber das schlimmste Strafgericht Gottes. Ja, mehr als Jona ist hier. Was für einen Herrn haben wir? Und ihm wollen wir die Ehre geben. Und die Frage, die sich jetzt am Ende stellt, ist, hat Jona seine Lektion gelernt? Das Buch endet mit einer Frage. Es bleibt offen. Wir wissen es nicht. Wir können spekulieren. Und ich hoffe sehr, dass er seine Lektion gelernt hat, dass Jona stark verändert nach Hause gezogen ist. Aber wir wissen es nicht. Und es ist auch gar nicht die entscheidende Frage, wie Jona reagiert hat. Viel entscheidender ist die Frage, haben wir gelernt aus dieser Botschaft des Buches? Wie reagieren wir? Wie kann Gott uns verändern? Diese Frage, die wollen wir uns stellen. Wir ziehen als Fazit, wenn wir das Buch Jona zusammenfassen sollten, welchen Gedanken würden wir nehmen? Welchen Gedanken würdest du nehmen? Jetzt so die vier Kapitel zu rekapitulieren und zu überlegen, ja, wie könnten wir das zusammenfassen? Ich habe für mich Folgendes formuliert. Gott liebt die Welt. Nicht nur sein irdisches Volk, sondern alle Menschen. Und er möchte jeden retten. Das ist vielleicht die Zusammenfassung oder eine mögliche Zusammenfassung dieses Buches Jona. Mir persönlich hat es Freude gemacht, durch dieses Buch zu gehen mit euch. Und vielleicht bleibst du ja einfach dran und kannst es nochmal nacharbeiten. Für die, die die anderen Predigten nicht mitbekommen haben, die sind auf der Homepage, kann man sie nochmal nachhören. Und ich wünsche dir, dass die Botschaft Gottes, die Botschaft, die Jona hier bekommen hat, dass sie dein und mein Leben wirklich verändert.